Ja, es hat endlich geklappt. Die Teillegalisierung von Cannabis wurde endlich beschlossen. Doch was ist jetzt eigentlich legal und was bleibt verboten? Nachdem es ein ewiges, nervenaufreibendes Hin und Her und Hin und Her und Hin und Her gab, wurde das Gesetz letzte Woche im Bundesrat verabschiedet. Und es wurde kein Vermittlungsausschuss angerufen.
Wenn ihr euch die gesamte Debatte mit allen Redebeiträgen selber anhören wollt, schaut am besten in unserer Streamaufzeichnung vorbei. Aber zur Vorwarnung, die Redebeiträge haben mal wieder alle prohibitionistischen Klischees aufgegriffen und die waren echt nicht schön anzuhören. Damit ihr wisst, was wir meinen, hier mal ein kleines Best-of.
Ich rufe Punkt 6 auf, Cannabisgesetz. Mir liegen mehrere Wortmeldungen vor. Als erstes hat er das Wort Herr Ministerpräsident Dr. Haselhoff aus Sachsen-Anhalt.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, als hätten wir mit der Bewältigung dieser Krise nicht genug zu tun, werden wir als Bundesrat mit einem Cannabis-Gesetz konfrontiert, das ich persönlich nachdrücklich ablehne. Es wird mehr Todesfälle als bisher geben, die mittelbar mit dem riskanten Cannabiskonsum zusammenhängen. Seien es mehr Verkehrstote, weil Cannabiskonsumierende trotz der vorgesehenen Grenzwerte am Verkehr teilnehmen, seien es in einigen Jahren mehr Krebstote, weil Cannabis häufig mit Tabak konsumiert wird. Oder seien es mehr Drogentote, für die Cannabis eben doch eine Einstiegsdroge gewesen ist. Laut Kriminalstatistik des Landes Sachsen-Anhalt gab es 2023 54 Drogentote im Land. Das waren 35 Tote mehr als im Jahr zuvor und bei 6 Todesfällen war Cannabis mitursächlich. Zum Vermittlungsausschuss aus gegebenen Anlass eine grundsätzliche Bemerkung. Am vergangenen Wochenende schrieben Sie, Herr Bundesminister Lauterbach, auf einer Online-Plattform Folgendes. Ich zitiere: Jedes von SPD und Grünen mitregierte Land muss wissen, dass das Cannabis-Gesetz am nächsten Freitag stirbt, wenn man den Vermittlungsausschuss anruft. Die Unionsländer, so der Bundesgesundheitsminister weiter, würden sich bedanken und mit allen Verfahrenstricks das Gesetz im Vermittlungsausschuss beerdigen. Am Ende wird dies Menschenleben kosten, wie beim Missbrauch von Drogen generell. Die im aktuellen Gesetz vorgesehenen Hürden dürften nach unten und nach und nach abgebaut werden. Und die Schwelle zur Enttabuisierung weiterer psychoaktiver Stoffe wird sinken. Der Staat aber, sehr geehrte Damen und Herren, hat die Pflicht, Menschenleben zu schützen. Das wollte ich hier und heute in der Verantwortung vor der Zukunft, gerade auch der nächsten Generationen, noch einmal ganz klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Haselhoff. Das Wort hat Herr Ministerpräsident Kretschmer aus Sachsen.
Bei diesem Gesetz, bei der Freigabe von Drogen, kann es nicht um Parteipolitik gehen und kann es auch nicht um irgendwelche Koalitionsarithmetik geben. Diese Frage ist so zentral, sie ist so persönlich, dass für mich klar war, ich werde einer Legalisierung von Drogen unter keinen Umständen zustimmen. Auch wenn das Ärger in meiner sächsischen Koalition gibt, die bis jetzt sehr gut gearbeitet hat und ich hoffe auch in den nächsten Monaten das weiter tut. Es ist eine Büchse der Pandora, die sie öffnen, die sie nie wieder geschlossen bekommen. Das kann doch so nicht beschlossen werden. Was haben die da im Bundestag gemacht? Was macht das mit meinen Polizisten? Es wird das totale Chaos ausbrechen. Das darf nicht passieren. Was Sie hier angerichtet haben, das ist wirklich demokratieschädlich. Ich hoffe, dass wir am Ende dazu kommen, dass dieses Gesetz nicht beschlossen wird. Jeder Tag, der spätere Inkrafttreten ist ein guter Tag. Jeder Tag des Nachdenkens und noch einmal überlegen ist richtig. Ich werde auf keinen Fall diesem Gesetz zustimmen.
Das Wort hat Frau Staatsministerin Gerlach aus Bayern.
Dieses Gesetz ist ein Irrweg und ich setze darauf, dass wir gemeinsam das Gesetz im Vermittlungsausschuss noch stoppen können. Wir werden in Bayern mit einer zentralen Kontrolleinheit gegenüber den Anbauvereinigungen einen sehr restriktiven Vollzug des Gesetzes sicherstellen. Wir gehen davon aus, dass wir für die zentrale Kontrolleinheit, die jetzt aufgestellt wird, wir rund 20 zusätzliche Planstellen benötigen. Vielmehr ist abzusehen, dass der Vollzugsaufwand nicht ab, sondern zunehmen wird, weil allein die Zahl der Bußgeldtatbestände sich verdoppelt hat auf 36.
Sie beschwert sich gerade, mit dem derzeit haben wir das eine Gesetz, die eine Straftat, Cannabis ist illegal, und
durch die Vollstreckung
das wegfällt,
von Geld,
haben wir natürlich ganz viele neue Gesetze,
die zur Bewährung
ausgesetzt zwischen 25
sind, fallen
und 30
unter die
Amnestie. Draußen, zwischen 50
hier müssen
und
die Staatsanwaltschaften händisch die Akten überprüfen, um entsprechende Verfahren
noch mal
überhaupt
die Samen,
identifizieren zu können. Das bringt einen enormen zusätzlichen Aufwand. In Nur Bayern zum Beispiel sind das allein 29.000 gibt, heißt es nicht, dass Verfahren, die betroffen
die auch
sind.
Mehr begangen
Nach Schätzungen
werden.
Der Praxis da dauert die Sichtung pro Fall sagen, okay, etwa 10 Minuten, was in der Zahl über 4.800 Stunden. Es ist für mich völlig unverständlich, wie man unter Berücksichtigung all dieser wichtigen Argumente, die ohnehin ja allen bekannt sein müssten, dieses Gesetz trotzdem noch zu befürworten. Wir haben heute die allerletzte Chance, als Länder in das gefährliche und absurd teure Legalisierungsvorhaben der Bundesregierung einzugreifen. Ich appelliere daher an Sie, für die Anrufung des Vermittlungsausschusses zu stimmen, um das Cannabis-Gesetz doch noch zu stoppen. Und für alle, die sich heute vielleicht enthalten mögen, die Büchse der Pandora, wenn ich mich Ministerpräsident Kretschmer anschließen darf, die öffnen Sie auch mit einer Enthaltung.
Vielen Dank, Frau Gerlach. Das Wort hat Frau Ministerin Hoffmann aus Brandenburg.
Dabei geht es nicht um die Frage der Freigabe von Cannabis, um das Ob, sondern es geht um die Frage Wie. Wenn, dann bitte nicht so. Eine Freigabe von Cannabis wird dazu führen, dass sich die Anzahl der Konsumenten von Cannabis erhöht und die Nachfrage ansteigen wird. Das ist im Übrigen auch die Erfahrung in anderen Bundesländern. Aber diese Anbauvereinigungen unterliegen starken Restriktionen. Sie müssen Sicherheitsvorkehrungen, die kostenintensiv sind, beachten. Sie müssen einen Suchtpräventionsbeauftragten bestellen. Sie müssen ein Jugendschutzkonzept vorstellen. Sie müssen zahlreiche Dokumentations- und Berichtspflichten erfüllen. Und sie dürfen Cannabis nur an die eigenen Mitglieder abgeben. Und auch nur dann, wenn diese Mitglieder selber am Anbau aktiv mitgewirkt haben. Die Amnestieregelung wird dafür sorgen, dass bundesweit geschätzt etwa 100.000 Verfahren nochmal auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Diese Verfahren müssen nach Sichtung in einer Vielzahl der Fällen dem Richter erneut vorgelegt werden. Und es gibt auch kein Gerechtigkeitsgebot, das dafür spricht, denn die Rahmenbedingungen, unter denen zukünftig Cannabis straffrei sein sollen, die wird es für die Vergangenheit ja nicht geben. Es gibt in der Vergangenheit keine legalen Bezugsquellen. Jeder, der wegen Cannabisbesitzes in der Vergangenheit verurteilt worden ist, hat sich Cannabis auf dem Schwarzmarkt beschafft. Er hat damit beigetragen zu einer Stärkung der kriminellen Strukturen.
Vielen Dank, Frau Hoffmann. Das Wort hat Herr Minister Dr. Limbach aus Nordrhein-Westfalen.
Ganz zu Beginn möchte ich erneut klarstellen, dass ich mich nicht gegen die beabsichtigte Entkriminalisierung des Cannabiskonsums stelle. Mir geht und ging es ausschließlich um eine Amnestieregelung, die für die Justiz nur unter großen Schwierigkeiten umzusetzen ist. Wenn ich meine Verantwortung als Justizminister ernst nehme, dann muss ich in einer solchen Situation für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sprechen und das mir Mögliche tun, um unnötige Mehrarbeit in zu engen Zeiträumen zu vermeiden. Als Rechtspolitiker ist meine Perspektive nicht darauf beschränkt. Ich erkenne an, und auch das möchte ich heute klarstellen, dass die in Artikel 313 EGSDGB verankerte Grundregel, wonach für straflos erklärtes Verhalten nicht weiter sanktioniert werden soll, im Kern richtig ist. Gleichzeitig ist es nach meinem Verständnis verfassungsrechtlich unbestritten, dass dem Gesetzgeber bei Rückwirkungsfragen generell ein weiter Gestaltungsspielraum trifft, insbesondere mit Blick auf den Vollzugsaufwand. Zwischen diesen beiden Polen hätte es viele gute Mittelwege gegeben, zum Beispiel eine verzögerte Amnestieregel. Selbst eine Lösung, die einen Straferlass oder eine Neufestsetzung nur auf Antrag des Betroffenen erfordert, wäre aus meiner Sicht geeignet gewesen, den Bedenken der Praxis entgegenzukommen.
Vielen Dank, Dr. Limbach. Das Wort hat Frau Senatorin Dr. Badenberg aus Berlin.
Was tun wir? Wir beschäftigen uns seit Wochen sehr intensiv mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit einem Herzensprojekt der Bundesregierung namens Cannabisgesetz. Ich möchte mich gerne auf die Auswirkungen beschränken, die dieses Gesetz für die Justiz zeitigt. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Warum? Weil wir ja nicht ein Kämmerchen irgendwo haben, wo die relevanten Akten gesammelt worden sind, sondern hier müssen alle relevanten Akten erstmal gesucht werden. Dann geht es um die Frage, ist die Strafe bereits abgegolten? Ist der Verurteilte möglicherweise noch inhaftiert? Ging es nur um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz oder standen auch andere Taten im Raum? Muss möglicherweise eine neue Strafe gebildet werden? Unbürokratisch ist auch ein Wort, was im Zusammenhang mit dem Cannabisgesetz völlig fehl am Platz ist. Und eine letzte persönliche Anmerkung. Lieber Herr Ministerpräsident Kretschmer, ich danke Ihnen sehr für Ihre Rede. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Badenberg. Das Wort hat Herr Staatsminister Dulig aus Sachsen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich melde mich jetzt kurz, vielleicht auch aus ungewöhnlichem Grund und auch unangenehmem Grund, noch hier zu Wort. Denn wir stimmen ja jetzt gleich über die Frage ab, ob wir einen Vermittlungsausschuss anrufen werden. Ich werde dem nicht zustimmen. Ein Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, ein Gesetz zu verändern, zu verbessern und nicht Gesetze zu verhindern. Vielleicht ist es auch deshalb besser, wenn wir weniger Politik über soziale Medien, sondern tatsächlich uns auch ernst nehmen in unseren Verfahren. Zum Respekt gehört es aber auch, die Spielregeln zu respektieren in einer Koalition, wenn man sich nicht einig ist, dann auf Enthaltung zu gehen. Deshalb muss ich hier meine Meinung kundtun, dass ich dem Vermittlungsausschuss nicht zustimmen werde.
Vielen Dank, Herr Dulig.
Aber am Ende hat Karl mal wieder aufgeräumt.
Und das Wort hat der Bundesminister Professor Dr. Lauterbach.
Und Sie haben es ungefähr wie folgt formuliert. Sie haben gesagt, jetzt wird die Büchse der Pandora geöffnet. Ist das wirklich wahr? Ist das die Situation? Sind Sie sich der Tatsache bewusst, dass wir nicht mit dem Gesetz heute Cannabis in Deutschland einführen, sondern dass allein der Zeit von 2011 bis 2021 der Konsum bei Jugendlichen 12 bis 17 Jahre sich verdoppelt hat? Ist Ihnen klar, dass die Zahl der Konsumenten in der Altersgruppe 18 bis 25, wo das auch sehr problematisch ist, weil das Gehirn noch wächst, sich ebenfalls verdoppelt hat? Ist Ihnen klar, Herr Kretschmer, haben Sie gesehen, dass die Zahl der Drogentoten sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat? Ist die Büchse der Pandora dann nicht längst offen? Wir müssen doch hier sehen, sind wir erfolgreich unterwegs? Haben wir einen Weg eingeschlagen, der funktioniert? Oder müssen wir neu nachdenken? Und zum neuen Nachdenken gehört, dass wir auch darüber nachdenken, ist es nicht an der Zeit, dass wir den Schwarzmarkt bekämpfen, der all diese Probleme versucht auszuweiten? Müssen wir nicht die Gesellschaft stärker schützen vor einem Schwarzmarkt, gegen den wir derzeit überhaupt keine wirkliche Abschottung gefunden haben? Auch nicht für unsere Kinder. Das ist die Grundlage, weshalb wir heute miteinander. Wir können uns hier sagen, lasst uns doch über das Thema nicht reden. Wir lassen es so, wie es jetzt ist. Vielleicht wird es dann demnächst besser. Aber mit dieser Haltung hatten wir doch noch nie Erfolg. Ich bin selbst über viele Jahre ein Gegner der Legalisierung von Cannabis gewesen. Für viele Jahre. Habe da auch meine Partei beraten, habe vieles da gemacht. Aber ich habe meine Meinung geändert, weil die Studienlage ist eine andere. Die Studienlage ist die Länder, die das gut gemacht haben, legalisiert, Kanada oder einige der Bundesstaaten, Colorado, denen ist es gelungen, den Schwarzmarkt nach der Legalisierung um 75% zu senken. Natürlich ist das nicht der Weg von Holland. Jeder kann hier erklären, wie schlecht es in Holland ist. Ich habe jahrelang in Aachen gelebt, dort studiert. Ich kenne den holländischen Weg. Aber das ist doch genau der Fehler, den wir vermeiden wollen. Wir wollen vermeiden, die schlechteste Kombination, dass wir legalisieren, haben aber dann keine Alternative zum Schwarzmarkt. Dann habe ich quasi eine Bonanza-Situation für den Schwarzmarkt, weil dann ist es plötzlich legal, aber der Schwarzmarkt bleibt. Wenn wir hier eine echte Alternative schaffen wollen, dann muss es auch legalen Anbau geben. Frau Gerlach sagt, das ist zu wenig, das schaffen die nicht, die Anbauvereine werden das nicht abdecken. Andere wiederum sagen, 50 Gramm ist viel zu viel. Wir haben uns mit wissenschaftlichen Beratern die Frage gestellt, wie müssen wir den Anbau organisieren, dass der Schwarzmarkt wirklich verschwindet, ohne dass wir einen neuen Markt bilden. Die Amnestieregelung ist hier geboten. Sie ist rechtlich der beste Weg, auch verfassungsrechtlich der beste Weg. Und ich kann das dokumentieren. Ich sage, es ist auch politisch sehr schwer, wenn ich jetzt hier höre, wir haben da Schwierigkeiten, die Amnestie umzusetzen. Das nehme ich alles ernst. Ich kann das selbst nicht vom Aufwand genau beurteilen, aber ich glaube, dass das ein großer Aufwand ist. Aber was ist denn unsere Botschaft für diejenigen, die jetzt im Gefängnis noch sitzen, im Vollzug? genug sind, sollen wir das sagen, wir können uns diese Arbeit nicht machen, bleibt ihr, wo ihr seid, wir können das nicht umsetzen. Das kann nicht die Botschaft sein. Und es ist ja darüber hinaus auch so, dass wir derzeit 180.000 neue Delikte für Cannabiskonsum haben pro Jahr. Das ist doch eine deutliche Entlastung der Gerichte auch. Wir haben heute die Chance, durch eine Entkriminalisierung und bessere Aufklärung, besseren Jugendschutz, bessere Prävention, insbesondere die nächste Generation durch Aufklärung vor der Kriminalität, vor dem Konsum und vor dem Schwarzmarkt zu schützen. Ich danke Ihnen.
Und dann ging es los. Die Anspannung stieg, Herzklopfen und Angstschweiß machten sich breit. Die Umfrage zum Vermittlungsausschuss ging los. Auf Anfrage von Sachsen sollte nämlich namentlich abgestimmt werden.
Für den Vermittlungsausschuss gestimmt haben Bayern,
ja.
Baden-Württemberg,
ja.
Saarland,
ja.
Brandenburg,
ja.
und Sachsen.
Ich möchte den Vermittlungsausschuss anrufen.
Ich stelle fest, dass das Land Sachsen nicht einheitlich und somit ungültig abgestimmt hat. Wir fahren fort mit der Abstimmung.
Achtung! Sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen haben die Ministerpräsidenten entgegen ihres Koalitionsvertrages abgestimmt. In Sachsen war das Michael Kretschmer von der CDU und in Brandenburg Dietmar Woidke von der SPD. Normalerweise verhält es sich so, dass sich die Regierungen der Länder vor so einer Abstimmung absprechen. Denn jedes Bundesland hat nur eine Stimme zur Verfügung. In beiden Ländern gab es aber sowohl Stimmen für als auch gegen den Vermittlungsausschuss.
Wenn sich eine Koalition nun nicht einigen kann, wie es im Bundesrat abstimmt, wird sich enthalten. Das haben auch alle anderen Länder so gemacht und so ist es auch in den Koalitionsverträgen in Sachsen und Brandenburg geregelt, eigentlich. In Sachsen konnte der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig von der SPD noch eine Gegenstimme einbringen, was dazu geführt hat, dass Sachsens Stimme für ungültig erklärt wurde. Aber warum hat in Brandenburg eigentlich keiner was dagegen gesagt?
Weil keiner da war, der was hätte sagen können. Mit in den Bundesrat dürfen alle Minister der Länder. Doch meistens gehen nur ein paar Ausgewählte mit. Auch in Brandenburg war neben dem Ministerpräsidenten Woidke auch zum Beispiel der Vize Stübgen anwesend. Dieser ist aber aus der CDU. Und die hat auch nichts gegen ein Ja zum Vermittlungsausschuss einzuwenden. Von den Grünen war keiner mit dabei. Diese haben sich auf die vorherigen Aussagen Woidkes und den Koalitionsvertrag verlassen. In Zukunft wolle man aber auch einen eigenen Vertreter mit in den Bundesrat schicken, um die Abstimmung zu kontrollieren. Da sieht man auf jeden Fall schon den Vertrauensschaden, den diese Aktion angerichtet hat. In beiden Ländern, sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg, dürfte dann dieses Abstimmungsverhalten für einige Probleme in der Regierung sorgen. Zumindest hoffen wir das auch mal, denn es hat sich klar gezeigt, wie undemokratisch und respektlos einzelne Akteure unserer Demokratie gegenüberstehen.
Ja, wir meinen euch, Union. Wie kommt ihr darauf, jetzt sogar noch den Bundespräsidenten aufzufordern, das Gesetz nicht zu unterschreiben? Da merkt man, dass die Partei lange nicht mehr in der Opposition war. Die haben keinerlei Plan, was sie da eigentlich tun. Hauptsache dagegen, mit allen Mitteln, egal wie schädlich die Handlungen sind, richtig demokratiefeindlich. Hoffentlich hat dieser Wahnsinn nun ein Ende. Das Gesetz wurde schließlich durchgewunken. Zwar hat die Union ihre Forderung in gewisser Maße doch erhalten, aber das auch nur, weil Steinmeier im Urlaub war. Dafür hat dann die Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig das Gesetz unterschrieben. Vorher hat sie natürlich noch geprüft, ob das verfassungskonform war. War es. Daraufhin folgte jetzt die Veröffentlichung des Gesetzes im Bundesanzeiger. Das heißt, dass das Gesetz wie geplant zum 1.4. in Kraft treten wird. Aber wie auch in der Tagesschau schon richtig angemerkt wurde,
ab dem 1.4. also eine Teillegalisierung. Man muss allerdings sagen, dank an Moritz Rödle, meinen Kollegen hier vom Hauptstadtstudio, der den scharfsinnigen Gedanken hatte, die Legalisierung, die Teillegalisierung gilt natürlich ab sofort. Denn kein Staatsanwalt, kein Richter würde jetzt noch ein Verfahren eröffnen, wenn ab 1.4. das Ganze sowieso teillegalisiert ist.
Doch was ist jetzt eigentlich genau legal? Es wird nicht ohne Grund von einer Teillegalisierung gesprochen. Denn ganz so einfach, dass Cannabis jetzt komplett freigegeben wurde, auch wenn manche sicherlich so den Anschein erregen, ist es nicht. Kommen wir hier zuallererst auf den freizeitlichen Gebrauch von Cannabis. Dabei ist das meiste im neuen Konsum-Cannabis-Gesetz geregelt. Zuallererst ist der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis außerhalb des eigenen Wohnsitzes und 50 Gramm innerhalb dessen erlaubt. Ihr dürft also auf der Straße bis zu 25 Gramm dabei haben oder zu Hause bis zu 50 Gramm lagern. Ihr dürft aber insgesamt auch nicht über diese 50 Gramm kommen. Also nicht 50 zu Hause und 25 nochmal dabei. Wichtig ist auch, dass die Grenzen immer pro volljähriger Person gelten. Wenn ihr zu zweit in einer Wohnung lebt, können dort also 100 Gramm gelagert werden. Ihr solltet das Cannabis aber nicht in einem Behälter lagern, denn dann könnte euch womöglich unterstellt werden, dass beide Personen jeweils 100 Gramm besitzen. Und nicht jeder 50 davon. Also das Gläsermarkieren ist wichtig und das Trennen.
Das Gewicht bezieht sich dabei auf das Gewicht nach dem Trocknen. Unklar ist dabei, was genau nun trocken bedeutet. Bei Käse, nur als Beispiel, kennen das vermutlich viele, da steht ja immer dieses Fett-I-T-R drauf. Und nein, das heißt nicht, wie viel Fett da innen drinnen ist, sondern wie viel Fett sich in der Trockenmasse befindet. Dabei handelt es sich also wirklich nur um den Käse, wenn man das gesamte Wasser entziehen würde, also wenn es 0% Restfeuchte hätte. Anders hingegen sieht das zum Beispiel beim Nutzhanf aus. Dort werden nach EU-Richtlinien auf zwischen 8 und 13% Restfeuchte getrocknet. Das entspricht auch ungefähr dem Wert, an dem sich die meisten Konsumenten bei ihren Blüten Das entspricht auch ungefähr dem Wert, den sich die meisten Menschen bei ihren Blüten wünschen. Viele verwechseln diesen Wert mit dem Wert auf dem Humidity Packs. Wir sprechen hier von der wirklichen Feuchtigkeit in der Blüte und nicht in dem Behältnis, in dem sie sich befindet. Viele Kommentare sagen ja, dass 13% viel zu wenig ist, es sollten 62 sein. Wenn ihr 62% Feuchtigkeit in einer trockenen Blüte habt, dann ist sie ganz sicher nicht trocken und die Schimmelgefahr ist dementsprechend hoch.
Einige kamen somit auch schon auf die Idee, dass man das noch feuchte Cannabis einfrieren kann. Denn dann, so der Gedanke, besitzt man gar kein trockenes Cannabis. Aber auch das ist kein garantiertes Schlupfloch. Es könnte auch passieren, dass man dann zwar nicht für den Besitz seiner 200 Gramm feuchten Blüte eine Strafe erhält, aber es kann sehr wohl passieren, dass die Strafverfolgung die feuchten Blüten selber trocknet und somit bestimmt, wie viel trockenes Cannabis man im Endeffekt besessen hat. Wenn man so will, steckt das trockene Cannabis ja in dem Feuchten drin. Es muss ja nur das Wasser rausgenommen werden. Bis wir hier also keine eindeutigen Angaben haben, wie die Strafverfolgung vorgeht und wie dann auch die Gerichte entscheiden, raten wir hier erstmal zur Vorsicht. Haltet euch lieber mit eurem trockenen Cannabis unter den 50 Gramm, die ihr maximal haben dürft. Und geht zur Sicherheit womöglich erstmal von 10% Restfeuchte und nicht von 0% aus. Wie kommt man denn an das Cannabis, welches man besitzen darf, heran?
Es gibt zwei Wege, legal an Cannabis zu kommen. Plus ein kleiner Bonus, aber den verraten wir euch am Ende der Folge. Der erste ist der Eigenanbau. Dazu ist der Besitz von bis zu drei Cannabispflanzen, die über Blütenstände verfügen, erlaubt. Stecklinge dürft ihr so viel haben, wie ihr wollt. Ihr dürft euch in einem Cannabis-Club sowohl 7 Samen oder auch 5 Stecklinge kaufen. Das geht auch, wenn man kein Mitglied dieses Clubs ist. Kauft ihr euch jedoch gleichzeitig Samen und Stecklinge, dürft ihr nur maximal 5 von beiden zusammen kaufen. Die andere Methode, an Samen zu kommen, ist die, aus dem EU-Ausland zu bestellen. Stecklinge oder Blüten selbst dürft ihr nicht nach Deutschland einführen. Weder indem ihr sie online bestellt, noch indem ihr sie selbst über die Grenze bringt. Einfuhr in Deutschland bleibt weiterhin illegal und meistens auch Ausfuhr aus dem jeweiligen Land, wo ihr kommt. Die Samen oder die Stecklinge dürft ihr dann zu Pflanzen hochziehen. Und wenn ihr erkennen könnt, welche Pflanzen männlich oder weiblich sind, müsst ihr alle bis auf 3 vernichten.
Die 3, die ihr behaltet, sollten die weiblichen sein. Denn nur diese produzieren die schönen Blüten mit unseren Wirkstoffen. Es sei denn, ihr wollt natürlich züchten. Dann behaltet ihr das Männchen, aber bitte indoor, damit die Nachbarn noch etwas von ihrer Outdoor-Ernte haben. Zusätzlich solltet ihr euren gesamten Grow auch noch durch Zugriff Dritter, insbesondere Kinder, sichern. Dabei sollte ein einfaches Vorhängeschloss ausreichen. Oder ihr schließt zum Beispiel einen Raum ab, in dem das Zelt steht. Die Pflanze solltet ihr dabei am besten in kleineren Töpfen lassen, denn ihr müsst ja auch bedenken, dass ihr nur 50 Gramm trockenes Cannabis besitzen dürft. Das schafft ihr normalerweise schon mit nur einer Pflanze ohne Probleme. Die Topfgröße ist dabei dann aber entscheidend, denn die bestimmt einfach, wie viel Wurzeln die Pflanze bilden kann und damit auch, wie groß und stark sie überhaupt werden kann. Das gesamte Thema Grow werden wir uns aber auch nochmal in einem separaten Video anschauen. Schreibt dafür gerne in die Kommentare, was ihr wissen wollt.
Die zweite Möglichkeit, wie ihr legal an Cannabis kommen könnt, ist über die Cannabis-Clubs. Diese eröffnen aber erst zum 1.7. Am besten schaut ihr euch aber jetzt schon nach einem Club in eurer Nähe um, der sich gerade in Gründung befindet, denn die Personenbegrenzung von 500 Mitgliedern ist ziemlich schnell voll. Auch zu den Clubs werden wir noch einmal ein extra Video machen, denn es gibt auch dort sehr viele Regelungen. Bis das losgeht, vergeht aber noch ein bisschen Zeit. Ist es, wie einige nun sagen, also dumm, schon zum 1.4. zu legalisieren? Denn wer aufgepasst hat, dem wird auffallen, legal beschaffen kann man sich sein Cannabis ab 1.4. noch nicht. Eigenanbau dauert mindestens 3 Monate. Die Clubs eröffnen sogar erst zum 1.7. Bis da die erste Ernte kommt, dauert also auch noch und die Einfuhr bleibt auch verboten.
Also gilt weiterhin Schwarzmarkt. Doch Schwarzmarkt ist nicht gleich Schwarzmarkt. Das ist etwas, was in der Debatte irgendwie fast nie angesprochen wurde. Denn der schlechte Schwarzmarkt, der mit allen Mitteln bekämpft werden muss, ist die organisierte Kriminalität. Mafiöse Strukturen, die mit ihren Netzwerken gestreckte Scheiße auf den Markt bringen oder sogar schlimmere Dinge wie Menschenhandel betreiben. Aber es gibt auch einen guten Schwarzmarkt. Zumindest einen besseren als den der organisierten Kriminalität. Der Nachbar oder der Freund, der Bekannte, wie auch immer, der bereits jetzt schon growt, ist ja auch Schwarzmarkt. Doch mit der organisierten Kriminalität hat dieser nichts zu tun. Das Kange sorgt jetzt unweigerlich aber dafür, dass mit dem Thema Cannabis auch offener umgegangen wird. Auf einmal merkt man erst wirklich, wie viele Personen in seinem Umkreis bereits Cannabis konsumieren oder halt sogar schon anbauen.
Die Verlagerung weg von kriminellen Strukturen hin zu freundschaftlichen Teilen, auch wenn es offiziell illegal bleibt, ist auch ein guter Schritt in die richtige Richtung. Jeder Euro, der diesen Ring nicht in die Hände fällt, ist ein Euro, der dabei hilft, die Strukturen zu schwächen. Deswegen haben wir auch 2 Umfragen gestartet, in denen wir euch fragen, woher bezieht ihr euer Cannabis zurzeit und woher plant ihr in der Zukunft euer Cannabis zu erhalten? Stimmt mal gerne mit ab. Wir werden diese Umfrage jetzt alle paar Monate starten, um herauszufinden, wie sich das Verhalten durch das neue Gesetz bei euch verändert hat.
Nun, da wir Besitz und Beschaffung geklärt haben, kommen wir zum Punkt Konsum. Denn das ist tatsächlich eine Neuerung, die es so vorher nicht gab. Konsumverbote. Denn bisher war der Konsum von Cannabis tatsächlich legal. Nun ja, das ändert sich jetzt. Cannabis wird in vielen Bereichen einfach dem Nichtraucherschutzgesetz untergeordnet. Dabei müsst ihr am besten mal selber wissen, welche Regelungen in eurem Bundesland gelten. Das ist leider sehr unterschiedlich.
Aber die Konsumverbotszonen sind immer die gleichen. Ihr dürft nicht konsumieren in unmittelbarer Nähe von Minderjährigen. Das gilt auch im privaten Raum. Und in der Öffentlichkeit ist das Gebot der Stunde Sichtweite. Diese gilt bis maximal 100 Meter. Das betrifft Schulen, Spielplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen, öffentliche Sportstätten und Anbauvereinigung. Wobei man diese Anbauvereinigung von außen ja wahrscheinlich eh nicht erkennen kann, wenn man sie nicht kennt. Zusätzlich ist auch noch der Konsum in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr und in allen militärischen Bereichen verboten.
Tut euch und auch uns allen anderen Cannabiskonsumenten aber auch den Gefallen, verhaltet euch in der Öffentlichkeit ruhig und gesittet. Nur weil es jetzt quasi erlaubt ist, überall zu konsumieren, muss man das nicht unbedingt direkt machen. Man kann sich ja immer noch trotzdem angemessen verhalten. Neben dem Konsum-Cannabis-Gesetz gibt es aber auch noch einige weitere Änderungen. So zum Beispiel der Wegfall von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz und das medizinische Cannabisgesetz. Und damit gibt es auch eine dritte Möglichkeit, wie ihr an Cannabis kommen könnt. Als Patient. Dadurch, dass Cannabis ab dem 1.4. dann kein Betäubungsmittel mehr ist, kann es wesentlich leichter verschrieben werden. Hemmschwellen wie Austherapiertheit oder es muss eine schwerwiegende Erkrankung sein, fallen dann weg. Das betrifft vor allem Patienten, die zurzeit verzweifelt auf der Suche nach einem Arzt sind und bisher einfach noch niemanden gefunden haben. Und unter uns, jeder, der wirklich will, kann bei einem der vielen Telemedizinanbieter ziemlich leicht Patient werden, sofern man das nötige Kleingeld hat. Die Preise sollen aber durch den deutlich verringerten Aufwand in Zukunft dann auch fallen. Außerdem wird es vermutlich keinen Club geben, der mit der Auswahl und Verfügbarkeit der medizinischen Blüten mithalten kann. Über 200 Kultivare werden zurzeit in den Apotheken angeboten und strengstens kontrolliert. Das ist vermutlich auch der einzige Weg, dann direkt ab dem 1.4. legal an Blüten zu kommen.
Was denkt ihr? Wird eine Säule 2 wirklich noch kommen? Dirk Heidenblut hatte uns in seinem Interview angekündigt, dass wenn das Gesetz nicht in den Vermittlungsausschuss geht, was ja jetzt so eingetreten ist, wird im Sommer schon Säule 2 kommen, denn es wird schon dran gearbeitet. Und dann wird natürlich mit Fachgeschäften ein sehr angenehmer Weg kommen, an legale Blüten zu gelangen. Jetzt bleibt uns nichts weiter, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen und bleibt schön heiter.